Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Wandern ist wieder im Kommen und die neuen Wanderer werden jünger, 45 Jahre im Schnitt. Vom piefigen Image des Wandervogels mit Stock und Hut ist allerdings kaum noch was übrig geblieben. Die Wanderer von heute bevorzugen moderne Outdoor-Kleidung, wandern im Schnitt 13 Kilometer am Tag und das im Mittelgebirge. Dabei sind sie überwiegend gebildet, verdienen recht gut und können deswegen auch ca. 2,50 Euro pro Wanderkilometer ausgeben. Den Wandern auf Schritt und Tritt folgt schon seit Jahren eine Forschergruppe an der Uni Marburg. Und ich begrüße den Chef im Doppelkopfstudio von HR2, den Natursoziologen und Wanderforscher Rainer Prämer. Guten Tag.
Tag, Frau Röder.
Sie wohnen zwischen Marburg und Gießen in einem kleinen Dorf und sind mit dem Auto hierher gekommen nach Frankfurt heute. Wie lange hätten Sie zu Fuß gebraucht?
Zu Fuß vielleicht 3 Tage. Es wäre ganz schön genussreich gewesen, war heute schon vom Auto aus schön. Rechts diese ganze Taunuskulisse und links dann ganz verrückt diese Stadt, diese Hochhäuser, die dann schon aus der Ferne bei der guten Sicht hochkamen. Ein wahnsinniger Gegensatz.
3 Tage, wie viele Kilometer sind das?
Ja, das werden so etwa 80 Kilometer sein. Also ich wandere nicht 13, ich wandere gerne 20 oder 25, bin da aber die Ausnahme.
Sie sind ja auch geübt, nehme ich an,
ja.
Bei Ihrem Vorleben. Gibt es denn da schöne Wanderwege zwischen Marburg und Frankfurt?
Ja, allemal. Das ist natürlich der Taunus. Es geht eigentlich los bis zum Dünsberg von unserem Dorf. Dünsberg ist ja schon so ein alter Keltenberg bei Gießen. Und der Taunus ist allemal schön. Dann am Ende natürlich auf den großen Bergen, wobei ich den Altkönig am meisten liebe. Das ist nicht so ein Rummel wie da oben auf dem Feldberg.
Ja, Taunus, Feldberg, das sind ja die Naherholungsgebiete.
Ja, natürlich.
Das sind dann schon ein paar mehr Leute. Auf Schuss, das Rappen, die Gegend erkunden. Wie passt das denn zu unserer vollautomatisierten, technisierten und schnelllebigen Welt?
Also das ist ganz offensichtlich das, was wir brauchen, weil wir nämlich schon etwas zu technisiert, schon etwas zu schnell sind. Das geht uns alle auf den Keks. Wir stöhnen ja alle über den Stress. Und ganz offensichtlich ist es so, dass wir ab und zu mal ausklinken müssen. Und je mehr die Hetze uns durcheinander bringt und aus dem Lot bringt, je mehr wir uns nur noch in irgendwelchen Kunsträumen aufhalten, je mehr wir nur noch vor irgendwelchen Schirmen arbeiten, ganz abgesehen davon, dass wir nur noch hinter Glas tätig sind. Wir leben eigentlich in einer Art Glasmenagerie, ja, hinter Fenstern, hinter den Autofenstern, beim Freizeitbereich zu Hause, im Betrieb. Und da müssen wir ab und zu mal raus, weil es ist eigentlich nicht unser arteigenes Biotop.
Das ist ja eigentlich dann eine Notwendigkeit, sich dem Wandern wieder mehr zuzuwenden.
Ganz offensichtlich ist es so. Und gerade die Berufe, die ganz stark in diesen Kunsträumen leben und vor diesen Kunstschirmen auch immer sitzen, die wandern jetzt besonders stark. Jeder zweite Wanderer hat Abitur oder Hochschulabschluss. Sie haben es eben schon angedeutet. Das ist sicherlich ein Grund. Die müssen einfach alle paar Monate oder vielleicht sogar neuerdings alle paar Wochen raus, um sich wieder als Mensch zu fühlen, wieder alle Sinne einzusetzen.
Ja, die haben offensichtlich die Nase voll vom Tauchen auf den Malediven und dem Wellnessurlaub im Luxushotel.
Ja, sicher. Also sie wollen sich ja auch wieder selber spüren. Also einfach nur so betätschelt zu werden und bedampft zu werden beim reinen Wellness. Das reicht dann nicht mehr. Man muss auch spüren, dass man einen Körper hat. Das hat auch viel mit Zeitgeist zu tun. Und wir spüren sonst nicht mehr allzu viel davon, denke ich.
Rainer Prämer, Natursoziologe an der Uni Marburg, ist zu Gast in HR2 Doppelkopf. Abgesehen von diesen Eckdaten, jetzt haben wir den Wanderer ein bisschen eingegrenzt, den neuen Wanderer. Was unterscheidet denn die von den Marschierern aus früheren Zeiten?
Also ich muss erst mal zur Ehrenrettung des Wandervogels sagen. Der wirkt ja nur aus heutiger Sicht so old-fashioned. Das war damals ein ziemlicher Revolutionär. Sie müssen sich vorstellen, preußischer Militarismus in den Schulen wurde stramm gestanden und dann gingen die Gymnasiasten raus, haben sich nicht mehr mit den Alten angelegt. Es durften nur junge Leute dabei sein, bestenfalls Studierende, haben sich eine neue Kluft zugelegt. Das ist das, was wir jetzt so als altertümlich empfinden. Das war eine revolutionäre Kluft und haben eine völlig eigene Bewegung, nämlich die Jugendbewegung, in Gang gesetzt.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
In der Tat. Und das ging damals zunächst über das Wandern. Man ist also wieder raus, wieder die Landschaft entdecken. Die heimische deutsche Landschaft damals eine große Rolle gespielt. Und von daher war das damals eigentlich die letzte jugendrevolutionäre Bewegung vor der 68er-Bewegung der Wandervogel.
Ja, möglicherweise kommt ja demnächst eine neue auf uns zu. Könnte das sein?
Müsste eigentlich. Also es müsste eigentlich den Leuten noch mehr auf den Keks gehen, was uns da im Augenblick passiert.
Sie sagen auch, Herr Brämer, beim Wandern werden zwei elementare Lebensmotive bedient. Das Weggehen und das Ankommen.
Ja, also das ist etwas, was uns im Leben bestimmt. Wir werden irgendwann mal geboren, wir müssen irgendwie auf unser Tod zugehen. Aber ganz generell ist das ein Urmotiv, was in uns drin steckt. Unsere Vorfahren, und es erinnert viel an unsere Vorfahren, wenn wir raus in die Natur gehen, dann sind wir wieder Naturmenschen. Die sind halt als Jäger und Sammler unentwegt unterwegs gewesen. Und jedes Mal war es spannend, loszugehen. Aber es war auch jedes Mal schön, wieder dort anzukommen, wo man sich sicher fühlen konnte. Und da haben wir immer noch diese Fernsehnsucht, im Urlaub eigentlich überzogen, dann in die anderen Länder zu fahren. Aber in Wirklichkeit ist das eine ganz elementare Sehnsucht, loszugehen und am Ende wieder wunderschön anzukommen. Und das ist beim Wandern, sind die Haupterlebnisse fast zwischendurch dann ein Höhepunkt und alles ist gebongt.
Wir reden gleich mehr übers Wandern, über Wanderforschung, denn Rainer Brämer, Natursoziologe an der Uni Marburg, ist zu Gast in HR2 Doppelkopf. Wir ziehen uns jetzt auch mal kurz zurück, nicht zum Wandern, aber für ein kurzes musikalisches Intermezzo. Romantische Musik haben Sie sich vorgestellt für diesen Doppelkopf, passend zum Thema Wandern. Und was haben Sie da zunächst ausgewählt?
Also romantisch deshalb, weil Natur und Wandern sehr, sehr viel mit Gefühl zu tun hat. Das ist auch eine der Dinge, die die Leute dort wieder suchen. Sie können ihre Gefühle wieder ausleben. Wir haben so direkte Gefühlsbeziehungen zur Natur. Und da passt auch eine sehr gefühlsbetonte Musik dazu. Eine sehr ruhige Musik, so ruhig wie unsere Mittelgebirgslandschaften sind. In diesem Fall ist es also ein langsamer Satz aus einem Oboenkonzert. Oboe ja sehr sanglich, fast wie eine Stimme. Marcello ist der Komponist. Es ist ein Adagio aus einem seiner Konzerte. Und ich freue mich schon drauf.
Das war das Adagio aus dem Oboenkonzert in D-Moll von Alessandro Marcello. Sie hörten eine Aufnahme mit dem Ensemble Il Giardino Armonico. Ebenso harmonisch mit sich selbst fühlt sich der Wanderer von heute, wenn er durch die Natur streift. Dabei verbraucht er, wenn er sich zügig fortbewegt, rund 400 Kalorien Energie in der Stunde. Aber Sie, Herr Brämer, haben festgestellt, darum geht es dem durchschnittlichen Fußsportler gar nicht. Nicht um Kondition oder Ähnliches, wenn er ein Genießer ist.
Und er ist ein Genießer auf jeden Fall. Also die Kilometerfresser, das ist eigentlich vorbei. Das Gesundheitsmotiv ist untergründig relativ stark, weil man weiß, Bewegung ist gesund und man verbraucht die Kalorien. Aber de facto steht Natur ganz oben, Freude an der Bewegung und auch neuerdings wieder stärker mit anderen etwas zusammen unternehmen.
Rainer Brämer, Gast heute in HR2 Doppelkopf. Wandern ist ja auch ein Sport für alle Generationen. Also Kinder können genauso wandern wie alte Menschen, vielleicht auch zusammen. Vielleicht können sie dann auch wieder ähnlich lange Wege zurücklegen. Und es ist so eine neue alte Lust.
Ja.
Allein dieses Wort Wanderlust deutet ja auf starke sinnliche Erfahrungen beim Wandern hin.
Ja, also es sind ja alle Sinne im Einsatz. Eben nicht nur, dass man außer Sehen und Hören auch wirklich alle anderen Empfindungen, also man spürt den Wind, man spürt auch mal das Wetter, die Temperaturen, all so etwas, sondern es sind auch die Bewegungssinne im Einsatz. Wir haben eine ganze Menge von Nervensensorensystemen im Körper, die uns jede Bewegung melden, jede Krümmung der Gelenke, jede Muskelanspannung. Und immer wenn wir Sinne einsetzen, fühlen wir uns wohl. Und deshalb fühlen wir uns auch wohl, wenn wir uns so spontan bewegen, nicht nur eine einzige Bewegung machen wie bei irgendeiner Sportart, die auch noch zum Höchstleistung bringen, sondern wirklich auch mal quer durch den Wald gehen und voll im Einsatz sind.
Also es ist dann so ein zufriedenes Gefühl, was für sich getan zu haben.
Ja, ja. Ja, ob einem das bewusst ist, weiß ich nicht. Das Ärgerliche ist nur, dass bei Jugendlichen das im Augenblick gar nicht ankommt.
Warum nicht?
Wir machen immer wieder Untersuchungen, ja sowohl mit Erwachsenenwanderungen jedes Jahr, aber auch mit Jugendlichen. Wie steht es denn bei euch mit dem Wandern? Wenn man sie darauf anspricht, also wenn man einfach das Wort nennt, dann kommt eine ganz große Abwehr. Bei Kindern geht es noch. So bis Klasse 4, 3, 4, also wirklich das Kinderalter, die sind noch ganz gerne unterwegs. Aber sie wandern auch dann ganz anders. Also sie wandern nicht wie Erwachsene. Sie kriegen auch nicht dieses Feeling, was wir eben besprochen haben, sondern sie sind neugierig. Sie wollen sehen, was ist in der Natur zu entdecken. Sie gehen mal ganz langsam, sie gehen mal ganz schnell, dann sind sie wieder schnell erschöpft, dann sind sie wieder sofort fit da. Also sehr, sehr abwechslungsreich. Während der Erwachsene ja diesen Rhythmus sucht, auch die Weite sucht im Blick, und die Kinder haben eigentlich eher das Nahe, die drehen den Stein rum im Bach und platschen darin rum. Aber wenn es dann in das Jugendalter reingeht, in die Pubertät, stürzt das regelrecht ab. Da sind andere Dinge interessant. Nicht nur die Freundin, sondern ganz offensichtlich heutzutage auch die Cyberwelt, die also wirklich dafür sehr viel Spannung abzieht.
Obwohl doch eigentlich gerade das Wandern im Jugendalter Bedürfnisse bedienen könnte, zum Beispiel sich auf sich selbst zurückzuziehen oder auch mal vom Weg abkommen, neue Wege suchen. Das ist ja eigentlich ein sehr jugendliches Motiv.
Das ist ein sehr jugendliches Motiv und auch ein historisch ein sehr tragendes Motiv. Wandern war in der Geschichte immer die Sache von jungen Leuten. Das ging also im Mittelalter los. Da sind die Scholaren nicht an die Universität gegangen. Die Scholaren waren nicht Studenten, sondern sie sind hinter ihren Professoren hergewandert, die ebenfalls durch die Gegend zogen. Wir wissen ja von den Wandergesellen, die sind auf die Walz gegangen. Die mussten 4 Jahre unterwegs sein, um neue Perspektiven zu entdecken, um ihr eigenes Leben wirklich neu zusammenzubauen. Und auch die Jugend-Erwachsenen-Rituale sind eigentlich alle in der Natur gewesen. Und diese Linie bricht nach dem Wandervogel, nach der Jugendbewegung, nach der Weimarer Republik ab. Und nach dem Zweiten Weltkrieg kam noch mal eine relativ junge, aber natürlich sehr enttäuschte Generation, die das Wandern dann allein weitergetragen hat, bis sie alt geworden sind. Und erst jetzt wird es wieder entdeckt, aber so erst ab 25. Also wir haben Untersuchungen an den Universitäten gemacht. Da nimmt die Wanderlust wirklich, auch wenn die Studenten nicht viel wandern, aber sie wandern gerne, so ab 25 ganz stark zu. Und dann kommt dieser neue Wandergast, der sehr anspruchsvolle Wandergast, der dann wieder seine Psyche draußen ausleben will.
Rainer Prämer, Natursoziologe an der Uni Marburg, ist zu Gast in HR2 Doppelkopf. Aber anspruchsvoller Wandergast heißt er nicht unbedingt schneller Wanderer.
Nein.
Oder hoher Wanderer. Er will nicht unbedingt einen Höhenrausch bedienen. Und Sie sagten eben ja auch, es geht ihm auch gar nicht darum, schnell zu sein oder möglichst viel Kilometer zurückzulegen. Und trotzdem gibt es so etwas wie einen Rausch beim Wandern.
Ja. Ja, also das kann man medizinisch begründen, aber zunächst einmal auch ganz subjektiv. Wenn Sie in die Natur rauskommen und Sie sind in einer schönen Natur, dann atmen Sie tief durch. Und je länger Sie dort gehen, desto mehr merken Sie auch, dass Sie in so eine Art angenehmen Trance kommt. Und medizinisch tatsächlich findet man dann nicht ganz so stark wie bei den Läufern irgend so ein Runner's High, nennt man das, so eine Endorphinausschüttung, die da im Hirn stattfindet, wenn man sich lange, wenig intensiv bewegt, aber eben sehr lange bewegt. Und wir wissen außerdem, wenn wir schöne Landschaften sehen, passiert noch zusätzlich was in unserem Gehirn. Da werden dann noch einmal Serotonine und andere Auffäller ausgeschüttet, sodass sie also einfach zum Schluss nach 2-3 Stunden, wenn sie so ein bisschen trainiert sind, schweben durch die Landschaft. Ja, das Endorphin duselt einen ein, im Gegensatz zum Anfang des Wanderns, wo der Geist ganz wach ist. Man weiß, in der ersten halben Stunde fällt einem ungeheuer viel noch ein. Die Philosophen haben immer ihre Notizblätter mitgehabt, wenn sie losgegangen sind. Und dann kommt man so ins Schweben, die Beine laufen von selbst und sie schweben wirklich durch die wunderschöne Landschaft. Es muss allerdings dann eine Landschaft sein. Wenn sie wieder auf Straßen kommen, Teer, dann wird's hart, dann ist ekelhaft, dann sind sie wieder in der Zivilisation. Das will man halt nicht.
Herr Prämer, das ist ja dann ein ganz eigenes Gefühl vom Wandern, das man woanders kaum bekommen kann.
Genau, also wenn Sie einen anderen Outdoor-Sport machen, dann haben Sie meistens Gerätschaften dabei. Oder Sie laufen, joggen, dann konzentrieren Sie sich ganz stark auf Ihren Körper. Und wenn Sie einfach nur da sitzen in den Alpen und die Kulissen angucken, dann wird es langweilig. Da wechselt der Reiz nicht ständig. Beim Gehen haben Sie ständig neue Kulissen. Sie sind aufmerksam, anstrengungslos aufmerksam. Es macht Ihnen nichts aus. Sie sind voll da, kann man so sagen, und eigentlich in einem relativen Glückszustand.
Voll da, voll bei sich selbst spüren, der Natur ganz nah sein. Diese Gefühle kann auch die Peer Gynt-Suite von Edward Grieg vermitteln. Und wenn es nach Rainer Prämer geht, Gast heute in HR2 Doppelkopf, ganz besonders das Stück Orsistod.
Ja, weil es nochmal so eine ganz, ganz ruhige, schöne Einführung ist. Man hat das Gefühl, man schwebt durch eine Landschaft oder so könnte man es interpretieren. Es ist ja eigentlich ein trauriges Stück, aber wir suchen auch manchmal die traurige Landschaft, so ein bisschen nebelverhangen durch die Heide zu gehen. Das ist nur eine Interpretation, es ist einfach eine schöne Musik und man schwebt genauso wie beim Gehen.
Orses Tod aus der Peer Gynt-Suite von Edvard Grieg mit dem isländischen Sinfonieorchester unter Paavo Nurmi, der auch ab 2006 das HR-Sinfonieorchester leiten wird. Rainer Brämer ist zu Gast in HR2 Doppelkopf, Natursoziologe und Wanderforscher an der Uni Marburg. Und dieses Stück, was wir gerade gehört haben, setzen Sie auch hin und wieder ein bei Wanderungen, die Sie leiten.
Ja, das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Stellen Sie sich vor, Sie gehen abends in die Dämmerung hinein, sind dann vielleicht sogar schon im Dunkeln unterwegs und kommen aus dem Wald heraus auf eine Lichtung, wo Sie auf einmal eine tolle Aussicht haben. Wo sie so mehrere Täler und Silhouetten hintereinander sehen. Da bleiben die Leute automatisch stehen. Und dann habe ich da häufig so einen kleinen Ghettoblaster stehen, der ganz langsam mit dieser Musik anfängt. Und sie schweben dann mit dieser Musik zunächst hinaus in diese Landschaft. Ja, sie kommen richtig aus sich heraus. Das ist so ein Element, dieses sich raustreten, verschmelzen mit der Natur, was wir einfach brauchen, weil wir mit unserer Umwelt nicht mehr verschmelzen können, mit der technischen Umwelt. Und diese Musik hat nun den Vorteil, dass man langsam wieder zurückfindet. Zum Schluss sind sie sich wieder ganz bei sich selber, weil sie so ganz nach innen geht. Das ist ein ganz stark meditatives Element. Ich habe es also erlebt, dass meine Gäste da 20 Minuten völlig stillstehen. Die rühren sich nicht, gucken sich nicht um, hören 2, 3 solche Stücke an und sind ganz traurig, wenn ich damit wieder aufhöre.
Das glaube ich. Sie hatten eben angedeutet, Herr Brämer, das Motiv, das dahinter steckt bei den neuen Wanderern, das ist raus aus der Kunstwelt, weg von den Bildschirmen. Die meisten von uns sitzen ja vor irgendeinem Bildschirm. Wenn es nicht der Computerbildschirm ist, dann ist es der Fernsehbildschirm. Das einfache Suchen in der Natur auf dem Berg, vielleicht auch eine Verweigerung gegenüber dem ständigen Beschleunigungsdruck unserer Zeit?
Jedenfalls eine Kompensation. Also eine Verweigerung ist es nicht, das wäre ja zurück zur Natur. Also diese Bewegung vor 200 Jahren, wo man wirklich sagte, also jetzt ganz neu. Nein, es ist zunächst einmal, dass man es einfach braucht, dass man hinaus muss, weil man eben wieder seine Gefühle in Gang bringen muss. Und wir haben ja meines Erachtens Gefühle lange, lange Zeit unterschätzt. Die sind ja so etwas abgewertet, weil wir so ganz starke Kopfmenschen sind. Über den Kopf, Zivilisation ist ja über den Kopf alles steuern, zum Schluss auch noch den eigenen Körper steuern. Da spielen Gefühle keine Rolle. Wenn man das aber natursoziologisch betrachtet oder auch medizinisch-psychologisch betrachtet, was ist eigentlich ein Gefühl? Ein Gefühl ist ein sehr, sehr komplexes Wahrnehmungs- und Reaktionsmuster, das wir brauchen, um in bestimmten Situationen richtig zu reagieren. So kann man das nämlich sehr sachlich beschreiben. Und wir haben Gefühle ganz stark gegenüber Landschaften. Die brauchen wir, um bestimmten Situationen, unsere Vorfahren brauchten es, um richtig zu reagieren. Und die Psychologiekollegen aus den USA haben herausbekommen, sie schätzen den Schönheitswert einer Landschaft, den ästhetischen Wert einer Landschaft innerhalb von 200 Millisekunden ein. Sie wissen sofort, wenn sie ein Bild sehen, ob das eine schöne Landschaft ist oder nicht. Das war damals überlebenswichtig, ein ganz wichtiges Gefühl und jetzt nur noch ein schönes Gefühl.
Rainer Brämer, Natursoziologe an der Uni Marburg, ist zu Gast in HR2 Doppelkopf. Sie sagen, Gefühle sind lange Zeit unterdrückt worden. Vielleicht brauchen wir aber genau diese Gefühle wieder zurück, die Bewusstheit unserer Gefühle zurück, um genau unsere Leistungen zu bringen, die ja nicht nur über den Kopf zu bringen.
Wohl wahr. Also deswegen Kompensation und auch wieder zurück und wieder Leistungssteigerung. Das kommt dann dabei heraus. Vielleicht kommt aber auch ein bisschen mehr heraus. Vielleicht kommt dann aber auch die Frage heraus, wie weit treibe ich das eigentlich noch mit diesen Leistungen? Ja, weil es gibt ja dann doch noch andere Welten, die mir vielleicht wertvoller sind.
Ja, die Natur zum Beispiel, wo man ganz neue Dinge wieder lernen kann, die der erwachsene Mensch oder viele Erwachsene vielleicht verlernt haben, diese Erfahrungen mit allen Sinnen, also nicht nur hören, sehen, sondern auch riechen, schmecken, tasten, fühlen. Das geht ja am ehesten in der Natur.
Und man erfährt dann auch wieder die eigene Natur. Und wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, ich bin ja Soziologe und da beschäftigt man sich damit, wie verändern sich eigentlich die Wertehorizonte? Dann stellt man ja fest, ach, das Ganze ist interessant übrigens, dass immer, wenn wir so Werteumbrüche haben in der Gesellschaft, dann wird auch viel gewandert. Dann geht es immer zurück zu der Natur. Das war da bei der Französischen Revolution so und das war, wie gesagt, bei der Jugendbewegung so. Und das ist auch im Augenblick wieder so, dass wir also solche Umbruchssituationen, wenn wir wirklich in die Klemme kommen, dann brauchen wir eine Rückbesinnung auf irgendwelche Werte und die suchen wir nicht selten in der Natur. Im Augenblick ist das ganz stark der Fall. Und das Wiedererleben der eigenen Natur spielt eine ganz große Rolle, weil wir jetzt auch unseren eigenen Körper wiederentdecken, den wir so lange verdrängt haben. Andere Werte sind ambivalent geworden, Glaubenswerte, politische Werte. Das sind nur noch kleine Gruppen, die sich dort festmachen. Wir stellen im Augenblick fest, dass sich viele Leute versuchen, wieder über ihre eigene Natur zu definieren, sich damit auseinandersetzen, dass sie sterben, dass sie natürliche Eigenschaften haben, dass sie krank werden können, dass sie aber auch unglaublich genießen können, dass sie diese Sinne entfalten können. Und das Positive dieses körperbetonten Selbstbildes, das kann man auch sehr schön draußen erleben.
Ja, und wenn ich sterbe, gehöre ich der Natur ja wieder ganz.
So ist es.
Also
genau.
Aus deren Schoß ich ja auch entstamme und komme dann genau dort wieder zurück. Also ich war jetzt im Urlaub auch wandern mit meinem Mann, Herr Bremer. Ich bin eine leidenschaftliche Wanderin und ich habe jedes Mal die Erfahrung gemacht, je höher ich auf den Berg hinaufgehe und je tiefer ich in den Wald hineingehe, umso weiter weg sind meine Probleme. Die sind natürlich nicht weg. Sie sind ja noch da, wenn ich zurückkomme. Aber ich habe das Gefühl, ich gehe dann mit ganz neuer Kraft heran.
Ja, und das Unterbewusstsein macht ja eine Menge. Das Unterbewusstsein ist ja aktiv. Das ist 90% ihres Gehirns oder 95%. Die arbeiten weiter. Und die können jetzt entlastet weiterarbeiten, vorsortieren, aussortieren. Und sie wundern sich auf einmal, hinterher sind die Probleme nicht mehr so groß.
Einmal läuft, ja.
Ganz genau, das haben die aussortiert.
Das ist also auch so ein bisschen Gedanken ordnen, den Problemen nicht mehr so viel Gewicht geben, als ihnen zusteht. Mhm. Nicht fremdbestimmt, sondern selbstbestimmt. Natur selbstbestimmt.
Ja.
Ist es eins, die Natur und das Selbst?
Das ist eben jetzt die Überlegung, die viele sich machen. Inwieweit bin ich Naturwesen und inwieweit stamme ich aus der Natur und gehe dort wieder zurück? Ich denke, dass fast 75% der Leute heutzutage sich am ehesten so wieder sehen oder versuchen wieder zu sehen. Wir müssen ja irgendwie dieser Zivilisationsfalle auch entkommen. Und von daher bin ich übrigens überzeugt, dass das Wandern weit mehr ist als einfach nur gehen. Deswegen ist auch kein Kilometerfressen mehr, sondern dass es auch eine Suche ist nach neuen Formen, wie es früher auch immer war, nach neuen Perspektiven, nach neuen Verständnis von sich selber. Und diese Suche wird eine ganze Weile anhalten. Je mehr uns die sogenannte Globalisierung in Atem hält, desto mehr werden wir versuchen, alternative Wege zu finden. Und ich wundere mich immer, wie wenig Politiker davon mitkriegen, von diesem mentalen Wechsel, der schon längst stattfindet.
Sie sind Natursoziologe und Wanderforscher an der Uni Marburg, Herr Bremer, und Sie haben es eben schon angedeutet. Es reicht ja nicht, einfach nur hinaus in die Natur zu gehen. Dann könnten wir uns ja auch in den Wald setzen und abwarten.
Ja.
Das Gehen, das Wandern selbst, das Sich-Bewegen ist ja das Elementare.
Weil die eigene Natur eben in Gang kommt und auch dieser Reizwechsel. Also darauf sind alle unsere Fähigkeiten eingestimmt. Die Amerikaner nennen das anstrengungslose Aufmerksamkeit. Sie haben festgestellt, dass uns diese Zivilisation, wo wir auf allem zu Distanz sind, zur Natur, zur Umwelt, zu den Menschen, dass uns die überfordert. Die sprechen von mentaler Erschöpfung und haben außerdem festgestellt, bestes Gegenmittel ist rausgehen in die Natur, anstrengungslose Aufmerksamkeit. Da rekreiert man sich wieder, der Kopf setzt sich wieder in eins, dann sind wir wieder da.
Die gute Luft.
Das außerdem.
Die Probleme gehen, die Ideen kommen. Aber es gibt noch einen Tick mehr bei einigen Wanderungen. Das ist die Meditation im Gehen oder das Beten im Gehen. Ich meine die Pilger.
Ja, das hat uns sehr interessiert, weil wir ja jetzt diese ganz große Renaissance, speziell eines Weges haben, des Jakobsweges. Da haben wir jetzt natürlich Befrager hingeschickt, wie wir auf allen Wanderwegen Befrager haben, haben mal 300 Pilger dort befragt, insbesondere nach ihren Motiven. Und wir haben festgestellt, es sind eigentlich nicht typische Wanderer. Die suchen da etwas anderes. Eins haben sie gemeinsam. Sie wollen irgendwie wieder sich selbst finden. Und ihr Hauptmotiv dabei ist, wieder mal das einfache Leben zu entdecken und die alten Werte nochmal kennenzulernen. Das waren eindeutig die Hauptmotive. Gar nicht religiöse Werte, Auf keinen Fall Marschierwerte, sportliche Werte, sondern...
Was sind denn alte Werte?
Das haben wir sie nicht gefragt, sondern wir haben einfach dieses Motiv zur Auswahl gestellt. Aber die haben halt das Gefühl, etwas zu tun, was schon jahrhundertelang andere gemacht haben, die letztendlich dort ja auch ihren Sinn des Lebens gefunden haben. Das war ja damals, bis auf diejenigen, die also gegen Geld für andere gepildert sind, für viele war das die Erfüllung ihres Lebens, dorthin zu gehen. Und irgendwie schwingt so ein bisschen die Hoffnung mit, es dort auch zu finden. Man weiß halt allerdings, dass es nicht in Santiago de Compostela zu finden ist, sondern unterwegs.
Der Weg ist das Ziel.
Auf jeden Fall. Und ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass wir das auf den deutschen großen langen Wanderwegen noch eher finden als auf diesem Weg. Weil da ist natürlich dann viel Rummel und viel los. Trotzdem, man wird mal wieder auf sich selbst zurückgeführt.
Abgesehen von diesen spirituellen Motiven, auf Wanderschaft gehen oder jemanden in die Welt hinausschicken, auf Wanderschaft schicken, das hat ja auch früher eine Rolle gespielt in den Handwerksberufen.
Ja, ganz,
ne?
Genau. Und dort hat es auch dieselbe Funktion gehabt. Also sich ganz zu lösen von zu Hause, ganz eigene Perspektiven zu entwickeln. Man wurde dann eigentlich eine sehr selbstständige Person, ruhte dann auch viel, viel mehr in sich, weil man viel gesehen hat und entscheiden konnte, was mache ich davon mit, was mache ich davon nicht mit.
Aber es ging durchaus auch darum, wieder zurückzukommen.
Mhm, natürlich.
Aber dann mit neuen...
Als ganz anderer Mensch.
Eindrücken als ganz anderer Mensch. Ja, Brainer Brämer, Wanderforscher an der Uni Marburg. Als nächste Musik haben Sie sich ein Stück von den Beatles ausgewählt. Das passt im ersten Moment jetzt nicht in diese Reihe, aber im zweiten Moment doch, das Streichorchester.
Ja, gut, die Musik, ich finde sie genial. Es sind einfach wirklich, es gibt eine toll skizzierte Musik, aber auf der anderen Seite, es sagt doch ein bisschen was über die Kunstwelt, in der wir leben. Dass wir uns nämlich in der Welt eigentlich verloren sind. So schön wir sie uns bauen und je mächtiger wir sie bauen. Wenn ich mir diese Frankfurter Türme angucke, dann sind sie doch mächtig kalt. Und aus dieser kalten Welt stammt dieses geniale Stück, was ich für ein Klassiker halte. Nicht nur der Beatles, sondern wirklich auch zukünftig. Das wird immer ein tolles Stück werden.
Eleanor Rigby.
Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care for all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Eleanor Rigby mit den Beatles. Bei Wind und Wetter sind sie unterwegs, die Outdoor-Fans des 21. Jahrhunderts. Und sie lassen sich nicht von Medienkampagnen steuern, sondern folgen einem echten menschlichen Bedürfnis. Das hat Rainer Brämer herausgefunden, der an der Uni Marburg alles erforscht, was mit Wandern zu tun hat. Und für sie ist eine gewisse Wanderausflugsdramaturgie wichtig, wenn der Weg nicht bloß zurückgelegt, sondern ein echtes Erlebnis werden soll.
Ja, also wir fragen ja jedes Jahr über 1000 Wanderer, was ihnen eigentlich daran gefällt und was ihnen nicht gefällt, nehmen auch psychologische Ergebnisse zur Kenntnis. Und da können wir sehr genau sagen, was einen schönen Wanderweg ausmacht. Dummerweise muss man feststellen, dass die deutschen Wanderwege dem schon lange nicht mehr genügen. Vermutlich einer der Gründe dafür, dass also der Inlandstourismus, der Mittelgebirgstourismus so lange abgenommen hat, immer wieder. Weil einfach, wir nennen das die Qualität der Wege. Qualität der Wege heißt aber nur den Wünschen der Wanderer entsprechend, weil das nicht mehr gestimmt hat. Und was sie dort suchen, ist einfach erst einmal eine wunderschöne Natur. Sie wollen ganz raus in der Natur. Sie fahren auch 30 Kilometer an, um eine schöne Wanderung zu machen, fahren 30 Kilometer zurück, sind dann nur noch 13 Kilometer unterwegs, aber das ist es trotzdem, was sie suchen.
Weil sonst könnte man ja auch sagen, ich kann ja auch vor der Tür irgendwo hingehen. Ich muss ja nicht erst anfahren, um einen schönen Weg zu finden.
Genau, also das ist immer so die Vorstellung, da kann man ja die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Aber dann muss man wieder 1, 2, 3 Kilometer aus den Ortschaften raus und hinterher wieder rein. Nein, sie wollen also sofort raus und sich dort also sofort, ja, sich verschmelzen mit der Natur sozusagen.
Wo hört denn Spazierengehen auf und fängt Wandern an?
Das ist etwas sehr Subjektives. Wir haben das mal versucht, objektiv herauszubekommen, indem wir gefragt haben, wie lange seid ihr heute unterwegs und ist das nur ein Spaziergang, ist das nicht? Da kam nichts Gutes bei raus. Da gab es Leute, die fanden, 6 Stunden sei noch ein Spaziergang. Die anderen haben schon 1 Stunde eine Wanderung empfunden. Es ist was Qualitatives. Also man bereitet sich auf eine Wanderung vor, man plant, man hat Gepäck dabei, man hat die Vorstellung, dass man jetzt eine schöne Tour macht. Das ist wirklich etwas anderes. Und man sucht eine andere Landschaft aus, eben raus in die Natur. Spazieren macht man so nebenbei mal, frische Luft schnappen am Ortsrand, schön auf die Bank setzen. Wandern, da geht's wirklich dann schon schön raus.
Und dieses qualitative Bedürfnis wirkt sich dann auch auf den Geldbeutel aus. Sie haben herausgefunden, Herr Brämer an der Uni Marburg, dass der heutige Wanderer im Schnitt 2,50 Euro pro Kilometer ausgibt. Also ein Billigzeitvertreib ist es nicht gerade. Und der hat seine Verpflegung nicht mehr im Rucksack, sondern der hält auch mal ganz gerne an und lässt sich dann verköstigen.
Ja, auf jeden Fall. Er ist ja ein Genießer geworden und dazu gehört es auch, dass er während der Wanderung gerne einkehrt. Die Süddeutschen haben uns das eigentlich eher vorgemacht, als dass wir das hier in Hessen erlebt haben.
Da gibt es mehr Hütten als in Hessen.
Ganz genau, ganz genau. In der Pfalz ist es auch ganz toll. Und vor allen Dingen aber, was wir festgestellt haben, nachher belohnt er sich gerne nochmal für seine Großtat, die er gemacht hat. Er hat eine Strecke zurückgelegt, nochmal mit einem richtig guten Essen. Und damit wird der Wanderer eben auch touristisch interessant. Und wir haben eben nicht nur ausgerechnet, dass das 2,50 Euro im Schnitt kostet, zu wandern, wenn man seine ganze Ausrüstung, die Fahrerei, was man so für den Wanderurlaub ausgibt, alles zusammenrechnet, sondern dass der Wandermarkt, also alles, was deutsche Wanderer ausgeben, pro Jahr so über 10 Milliarden Euro groß ist. Und das ist lange, lange Zeit vom Tourismus völlig übersehen worden. Der ganze Wanderer, den gab es eigentlich nicht. Und jetzt stellt man fest, Donnerwetter, da ist da mächtig großer Kuchen, da müssen wir mal ran. Und Gott sei Dank geht es jetzt auch damit los, endlich mal die Wanderwege deshalb besser zu gestalten, um diesen noblen Gast, anspruchsvoll, individualistisch, aber auch er bringt was für sich zu gewinnen.
Also der Wanderer will was haben für sich. Es geht bergauf. Nicht nur, was das Bewegungsbedürfnis der Deutschen angeht. Allen voran sind es die Wanderer, die in die Mittelgebirge aufbrechen. Und da haben wir ja einiges in Deutschland zu bieten, Herr Brämer. Und ein paar ganz besondere Leckerbissen gibt es auch in Hessen.
Ja, wir haben vor einigen Jahren angefangen, ermutigt durch den Hessen Touristikservice, das ist so unser früherer Tourismusverband gewesen, schönste Touren in Hessen auszusuchen, die wirklich alles erfüllen, was man sich wünscht. Das sind jetzt die Hessen-Extra-Touren. Wir sind jetzt dabei, dort, wo wir sie gefunden haben, 2 Dutzend, die örtlichen Tourismusorganisationen zu bewegen, sie zu markieren, sie zu bewerben. Das sind wunderschöne Touren. Das geht hier vom Taunus los im Odenwald, aber bis oben Habichtswald, Reinhardswald. Und wenn man eine solche Tour gemacht hat, dann will man andere Touren machen. Warum wissen wir, was besonders schön ist? Wir haben ein Qualitätszertifikat für Wanderwege entwickelt. Da geht all das rein, was wir aus unseren Untersuchungen wissen. Und es gibt unendlich viele Faktoren, warum eine Wanderung schön, aber auch warum sie hässlich sein können. Die werden alle ausgemessen. Und wir schicken da unsere Experten los, die nehmen für jeden Kilometer fast 200 Merkmale auf, so sie denn vorhanden sind, positive und negative. Es gibt Punkte, das wird gewichtet, durch den Computer gejagt, kommt eine Kurve bei raus. Und wenn man im Schnitt auf 30 Punkte kommt, dann ist das eine Wanderung, die in jedem Fall gut ist. Das können wir garantieren, selbst wenn es ein bisschen nieselt. Und wir hoffen, dass also in den nächsten 2, 3 Jahren diese Touren dann auch in Hessen für alle zugänglich sind.
Die Forschergruppe in Sachen Wandern von der Uni Marburg, die Sie leiten, Herr Brämer, stellt Ihr Wissen dem Hessen Touristikservice zur Verfügung. Und dann wird es in einigen Jahren vielleicht einige Top-Wanderwege hier in Hessen geben. Ist denn Wandern ein Sport oder eine Lebenseinstellung?
Also Sport sicherlich nicht mehr. Wir fragen immer das Sportmotiv ab. Also jedenfalls nicht subjektiv. Objektiv ist es ein Sport. Wenn man sich überlegt, was ist eigentlich heute Sport? Also da gibt es den Leistungssport, da weiß man aber, die verkaufen ihre Körper, die machen sich kaputt. Und dann gibt es den Breitensport und da ist das Hauptmotiv Fitness und Gesundheit. Und dann und wieder sagen die Mediziner, heutzutage die Sportmediziner, zähneknirschend übrigens, also das Beste, das Gesündeste ist, eine wenig intensive, aber lang andauernde Tätigkeit zu machen. Das ist das Wandern, weil dann nämlich das Immunsystem sehr viel davon hat, im Gegensatz zu Marathon oder Radfahren, von langem Radfahren, anstrengenden Sachen, da wird das also angegriffen. Der Stoffwechsel wird optimiert, der Kreislauf kommt auf seine Kosten Und am Ende, wenn Sie also hinreichend viele Kalorien fürs Wandern regelmäßig verbrauchen, leben Sie ein paar Jahre länger. Das stellen die tatsächlich fest. Aber das wird Gott sei Dank nicht so erlebt. Man muss sich jetzt nicht den inneren Schweinehund überwinden, um da jetzt ins Fitnessstudio zu gehen, sondern man wandert, weil es einem Spaß macht. Das ist das Tolle und der Gesundheitseffekt kommt eigentlich nebenbei.
Wenn wir jetzt diese 50 Minuten Doppelkopf im Freien verbracht hätten und dabei gewandert wären, wie viele Kilometer hätten wir wohl im Schnitt zurückgelegt?
Also etwa 3 Kilometer bei den 50 Minuten. Wir haben so etwa 3,5 Kilometer, ist der Schnitt pro Stunde. Dabei hätten wir uns viel umgesehen und hätten im Übrigen sowas von zwischen 150 und 200 Kalorien verbraucht, was relativ viel ist. Insbesondere, wenn wir quer durch die Natur gegangen wären, wäre das noch mehr gewesen. Hätten was für unsere Gesundheit getan, hätten uns wohlgefühlt, richtig wohlgefühlt und hätten uns auf die nächste Wanderung gefreut.
Das ist ein schönes Schlusswort von Ihnen, Herr Brämer. Vielen Dank. Das war Doppelkopf mit dem Natursoziologen und Wanderforscher Rainer Brämer von der Uni Marburg. Mein Name ist Karin Röder. Wir verabschieden uns natürlich mit Musik. Herr Brämer, was haben Sie zum Schluss der Sendung ausgewählt?
Ja, das ist so ein Stück, wo man so sich langsam rein versenken kann, was man auch draußen in der Natur gut hören kann, wo man dann auch wegschwebt. Das ist Pachelbel, eigentlich etwas sehr Barockes, aber etwas sehr emotional Barockes, der Kanon in D. Und ich wünsche, dass man sich dabei vorstellt, auch so allmählich aus der Natur herauszufliegen und sich in irgendeinem Himmel wiederzufinden.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.